Ich begrüße am Telefon wieder einmal Gabriele Gysi. Hallo.
Hallo.
Schauspielerin, Künstlerin, aber auch interessiert an wirtschaftlichen Dingen. Und so bist du jetzt gestoßen auf einen Michael Hudson, geboren 1939. Ein Wirtschaftswissenschaftler, über den wir sprechen wollen. Ich bin ja so ein bisschen eher am Karl Marx dran, nach wie vor. Aber wasch mir den Kopf.
Naja, das kann auf keinen Fall schaden. Aber Michael Hudson, der denkt eben aus so einer komplexen Sicht auf die Wirtschaftsgeschichte beziehungsweise ihre Reflexion in der Literatur und da selbstverständlich auch die Überlegungen von Marx bezieht er in seine Überlegungen ein. Aber er lebt eben heute und er kann diese wahnsinnige Entwicklung des Finanzkapitals auf eine andere Weise schildern und begründen. Ich habe neulich ein Interview mit ihm gehört bei Glenn Deason und auch einen Bericht gelesen und ein Treffen von ihm gelesen und seine Bücher mir bestellt, soweit zugänglich. Und es ist anregend, verblüffend und überraschend, in welcher Weise er die Menschheitsgeschichte zum Beispiel im Niedergang Griechenlands und Roms finanzökonomisch auffindet und auf die heutige Schuldenkrise kommt. Denn er beschreibt die Finanzgeschichte als eine Geschichte der Schulden, also der immer wachsenden Schulden und dadurch entstehenden Ungleichheiten, die dann rituell oft mit dem Eintritt neuer Könige in ihre Funktion erlassen wurden, weil nur so durch Schuldenerlass Überleben möglich war. Und das trifft natürlich die Problematik der modernen Kolonisation über die Schulden von ganz Afrika. Ich meine, Herr von Herrhausen musste nicht umsonst sterben, er hatte die Entschuldung der damals Dritten Welt genannten Länder eingefordert und hatte wohl auch schon verhandelt mit Russland. Und dann ist er doch zufällig genau für seinen Versuch zu entschulden von einer imaginären Raffe ermordet worden. Völlig sinnwidrig. Also das kann man einfach so nicht glauben. Und über diese Problematik hat Michael Hudson geforscht und hat eben eine Menschheitsgeschichte darüber geschrieben.
Ich möchte, bevor du fortfährst, erstmal ein paar biografische Daten unseren Hörern offenbaren. Ich habe ja schon gesagt, 1939 geboren. Er hat etliche Bücher geschrieben. Zwei möchte ich mal hervorheben. 1972 Superimperialism und ein noch recht relativ neues, The Destiny of Civilization, Financial Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism. Das ist von 2022 in Deutschland noch nicht erschienen. Ich denke aber Kern auch des Interviews. Er selbst bezeichnete sich als trotzkistischer Gewerkschafter, beziehungsweise war das, bezieht sich auch auf ihn. Und es gelang ihm, die Rechte an den englischsprachigen Ausgaben der Werke von George Lukács, einem Neokommunisten, zu erwerben, der in Ungarn gewirkt hatte. Er ist auch musikinteressiert und ist Mitglied einer lettischen Denkfabrik. In Deutschland kann man von ihm lesen, unter anderem in der Frankfurter Rundschau, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber auch in der linken Tageszeitung Junge Welt, hier zu wirtschaftspolitischen Fragen. Also ganz interessant, er ist nicht so einfach auf eine Richtung einzuordnen. Hat dich das an ihm auch fasziniert?
Ja, natürlich. Aber jetzt das Verrückte, finde ich, an Michael Hudson und danach fort auch Glenn Deason zum Beispiel in dem Interview, die Genauigkeit seiner ökonomischen Studien und seine Fähigkeit, Zusammenhänge zu entdecken. Und er hat eben die Menschheitsgeschichte und die Geschichte des Geldes und des Finanzkapitals erzählt als das Verhältnis zwischen Schulden und Entschuldung. Und das ist sehr interessant, weil er darlegt, wie immer wieder entschuldet wurde, weil über die Kreditvergaben immer der gesellschaftliche Zusammenhalt so weit auseinanderdriftete, dass praktisch die Produktion gefährdet war, wenn den Bauern gar nichts mehr gehörte. Also ihr Handwerkszeug nicht, ihre Arbeitskraft nicht, ihre Felder nicht, konnten sie auch nicht sinnvoll produzieren. Und dann haben die Kaiser oder Könige entschuldet. Und die Kreditgeber mussten auf ihr Auspressen der Arbeitskraft und der Produktionsverhältnisse verzichten. Und was wir im Moment sehen, was daraus sich ja schlussfolgern lässt, ein Kampf zwischen Finanz- und Industriekapital und wie der ausgeht oder wie der geführt wird. Mittlerweile gibt es ja schon Versuche, habe ich heute gerade gelesen, weil man kann als Einzelner diese komplexen Vorgänge nicht durch Erfahrung belegen. Wie soll das gehen? Das geht gar nicht. Da ist man auf sein Interesse und auf die Möglichkeit, informiert zu werden, angewiesen. Und da gibt es die Problematik der Tokenisierung jetzt. Also Tokenisierung bedeutet Zerlegen in kleine Teile. Aber es ist eben gekoppelt mit dem Versuch und der KI über Rechenzentren die ganze Welt als Avatar abzubilden, in kleinste Einheiten einzuteilen und finanzökonomisch zu erfassen. Eben nicht mehr ausgehend von der Produktion oder von menschlicher Kreativität oder von Zufällen, sondern von der Beherrschbarkeit des gesamten Lebens. Und das ist die brutalste, totalitärste Vorstellung von Herrschaft, die man haben kann. Und der Michael Hudson ist dem auf der Spur und kann es aus den inneren Zusammenhängen heraus erklären und nutzt dazu auch die Geschichte der finanziellen Wirtschaft, also der Geldwirtschaft, und zeigt den Niedergang Roms und Griechenlands anhand der Schuldenwirtschaft und zeigt den Niedergang des Westens anhand der Schuldenwirtschaft. Und die US-amerikanische Elite versucht eben letztlich mittels militärischer Gewalt finanzpolitisch die Welt auf jeden Fall zu beherrschen. Zum Beispiel haben die USA 3500 Rechenzentren, die natürlich umweltschädlich sind durch Wasserverbrauch, durch Ressourcenverbrauch, durch Energieverbrauch auf ihrem Territorium, und die Chinesen, glaube ich, 350 oder 500, also wesentlich weniger, eine völlig andere Vorstellung des Wirkens des Industriekapitals steht wahrscheinlich dahinter, wenn man es analysieren würde oder könnte. Und es ist für uns Zuschauer dieses Prozesses, den wir ja im Grunde erspüren, als ein Wanken aller Gewissheiten unter uns, ist es ja wichtig, einen Zusammenhang verstehen zu können, um nicht irrsinnig zu werden. Und der Michael Hudson liefert wirklich interessante Erklärungen, ein großes Verständnis und aber auch ein Verständnis menschlicher Kreativität gegenüber. Zum Beispiel Harari liefert auch Verständnisse technischer Entwicklung, aber ihn interessiert die menschliche Entwicklung null. Die ist für ihn biologisch abgehakt. Da gibt es keine historischen Bezüge, die zur Kreativität oder zum Zusammenleben jenseits der technischen Möglichkeiten. Und ja, dann gibt es eine Warnung an die Macht, aber keine Analyse der Macht. Und Michael Hudson liefert eine Analyse dessen, was Macht ausmacht, wie Macht funktioniert und was wir gerade erleben. Wir erleben nämlich einen finanzpolitischen Zugriff durch die Eliten der USA, natürlich gebunden an den Dollar und an die Entwicklung der KI, die Umbrüche in der Welt inszeniert. Und was mich jetzt daran bewegt, aus menschlichen Gründen, aber auch einfach als Schauspielerin. Ich bin ja der Gegenteil. Ich habe mich meinen Lebtag damit beschäftigt, wie Menschen leben. Nicht, wie sie technisch funktionieren oder dass die Erde als Avatar abzubilden ist oder wie große finanzpolitische Systeme funktionieren. Denn bei Marx werden die finanzpolitischen Probleme in Kapitalband 2 eben noch erklärt und bezogen auf die Industrieproduktion. Und heute verselbstständigt sich das finanzpolitische System. Und deshalb sind auch alle, verdrehen sich auch menschliche Zusammenhänge. Also zum Beispiel, wenn über Charity-Gedanken die Migration beschrieben und positiv von Menschen gelöst werden soll, ist das einfach Unsinn, weil es nur finanzpolitische Projekte befürwortet. Genau das geschieht. Das Finanzkapital reißt sozusagen alle Hemmnisse für seine Wirkung ein und macht sich selbst zur Produktion und zur Herrschaftsform ohne Rücksicht auf tatsächliche Warenproduktion, auf tatsächliche Verhältnisse. Und dazu schaffen sich kulturelle Ereignisse. Also zum Beispiel, das ist jetzt nicht Michael Hudson, sondern Dr. Manfred Osten, der war mal deutsches Außenministerium, den Grad an Bildung, der da suspendiert worden ist und ausgekippt ist, unglaublich. Und dieser Mann hat so Zeitdokumente, kann man im Netz finden. Und da beschreibt er zum Beispiel, weil er großer Goethe-Sachverständiger ist und Geschichte liest als Kulturgeschichte, beschreibt er die Veränderung eines Satzes, eines Gebots der Bibel, du sollst nicht begehren deines Nachbarn Weib. Und wir sind ständig angehalten, unser zu begehren des Nachbarn Weib, und zwar über Werbung und in Nullzeit über die gesamte Welt verteilt. Und dieser Vorgang setzt eben Träume und Handeln in Bewegung. Und tausende Jungs ziehen los, das Glück zu suchen, beides Nachbarn Weib. Und das sind Prozesse, die finanzpolitisch Sinn machen, aber sonst in keiner Weise und gegen die Menschen gerichtet sind. Und du hast an vielen Punkten Kritik dieser Verhältnisse. Also selbst unser Manager, Leni Fischer der Weltwoche erklärt, dass Arbeit nicht mehr besteuert werden kann, weil sie den Staat nicht erhalten wird, sondern natürlich maschinelle Prozesse besteuert werden müssten.
Das ist tatsächlich etwas, was ich auch seit sehr, sehr langer Zeit erzähle. Marx hin, Marx her, weil natürlich die Industrialisierung so weit fortgeschritten ist, dass die Produktion der Konsumgüter an sich so gut wie nichts mehr kostet.
Genau. Wenn aber ein gesellschaftlicher Zusammenhang und Allgemeinwohl im Zentrum stehen sollen, dann müsste man eben genau diese Seite besteuern. Und der Michael Hudson wiederum denkt jetzt nicht oder denkt natürlich über einzelne Details nach. Umgekehrt. Er hat so in einem Gespräch, was ich gehört habe, aufgefordert, uns Zahlen wirklich lesen zu können und zu untersuchen. Denn er ist für die Untersuchung der Ölproduktion sogar mal wohl ins Weiße Haus gerufen worden, um zu erklären, was da passiert. Damals wollten die noch irgendwas anderes wissen, als wo sie am besten Bomben hinwerfen können. Das reflektiert er auf eine sehr einerseits verständliche, aber dennoch sehr begründete Weise.
Das war jetzt sehr viel Theorie mit Gabriele Gysi. Wie aktuell das aber ist, möchte ich am Ende unseres Gespräches noch mit einem aktuellen Artikel der New York Times begründen. Dort hat nämlich Paul Wigner vorgeschlagen, sich an einem antiken Staat ein Beispiel zu nehmen und die Amagi-Regelung in Erwägung zu ziehen. Das war eine Art Schuldenerlass in Mesopotamien und es geht tatsächlich darum, die US-Schulden einfach zu streichen. Diese haben nämlich in der vergangenen Woche, im August 2026, zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten. Ich zitiere mal: Alle Schulden wurden erlassen, sie verschwanden einfach. Ich weiß, das klingt absurd, doch gerade jetzt, da wir mit einer erdrückenden Schuldenlast konfrontiert sind, die unsere Weltwirtschaft nach unten zieht, ist es an der Zeit, sich damit zu befassen und zu verstehen, welche Lehren sich daraus für den Umgang mit Finanzen ziehen lassen. Können wir den Kreis so schließen?
Nein, der hat wahrscheinlich Michael Hudson gelesen, weil Michael Hudson genau diese Schuldenerlässe thematisiert in Griechenland und in Rom. Und in der Sekunde, wenn das nicht mehr funktioniert, die Volkswirtschaften untergehen müssen, weil dann nämlich nur die Finanzen den Wirtschaftsablauf bestimmen und gar nichts mehr produziert werden kann und Geld sich selber schreibt. Was aber in dem Vorschlag der New York Times hoffentlich auch bedacht wurde, den ich ja nicht kenne, wer und wessen Schulden von wem wie erlassen werden. Und da sind wir dann in einer Frage nach der Herrschaft durch Macht ganz genau. Und dass nicht der Gewehrlauf die Macht bestimmt allein. Die Katastrophe, in der wir gerade leben. Weil wir, der Westen, haben im Moment nichts zu bieten als Gewehrläufe. Und keine positive Vision. Wenn der Schuldenerlass dazu beitragen könnte, uns in die Aufklärung zurückzuführen, wäre ich sehr froh.
Gabriele Gysi, ein sperriges Thema. Ich hoffe aber, wir haben es mit Gewinn erlebt.
All over Europe. Alternative Music. Radio Marabu.
Eine musikalische Ergänzung noch. Ein Titel, der da heißt Überhaupt kein Geld, aus dem Jahr 1989. Ein Jugendfreund von Mark Knopfler von den Dire Straits, der diesen Titel auch produzierte und auch mitspielte. Jugendradio DT64 hat das gespielt. Auf 11.99 im Fernsehen der DDR lief der Videoclip Brandon Crooker, No Money at All. Der Künstler verstarb im Alter von 70 Jahren 2023.
Europe's Alternative Music.
Marabu.
Song is almost done, and everything will
carry on. Some people got no money at all. And when I am dead and gone, someone else will be singing a song and it goes, some people got no money at all.
Noch mal Lust auf bannig aufgeregt sein.
Heute Morgen hatte ich darüber berichtet, dass es 3 bis 5 CDU-Überläufer zur AfD geben wird und sogar eine ganz neue Fraktion entstehen kann, damit die AfD den Ministerpräsidenten bekommt. Und kurze Zeit später ist dann eine Liste mit 7 CDU-Abweichlern rausgekommen. Es gab nämlich gerade eine Kampfabstimmung in der CDU. Wie krass ist das denn? Außerdem hat das BSW eine Pressekonferenz gemacht und offiziell bekannt gegeben, dass sie die AfD wählen werden.
Danke an Alexander Raue vom Vermietertagebuch. Revidieren muss ich mein Lob an Sven Schulze.
Es gibt nur verschiedene Wege, wie man das erreichen kann.
Ich hatte sein Handeln zunächst als eine Art Rückzug verstanden. Nun aber neuer Chef der CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Bericht MDR, unterirdische Pressekonferenz nach dem Motto:
Hallo, ich bin Tino Eisbrenner und bekomme mein Gehalt.
Hat mit allem anderen nichts zu tun. Tja, wegen Performance wie dieser haben die Menschen anders gewählt. Und richtig, BSW schließt Koalition mit AfD nicht aus.
Sarah kommt.
Heute nach Stralsund, Tino Eisbrenner ist auch da.
Hallo, ich bin Tino Eisbrenner und ihr hört Radio Macher.
Na, dann sollte ich wohl auch mal hingehen. Boris Palmer im Gespräch mit Konstantin Schreiber zu dem, was er zu allem sah und las.
Ein neuer Tag, ein neuer Grund für Kritik an Friedrich Merz.
Der ehemals grüne Oberbürgermeister Tübingens.
Ehrlich gesagt, auf mich hat das ein bisschen hilflos gewirkt. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich fast alle Kommentare, die ich bisher gesehen habe, ob das jetzt die Runde mit den Generalsekretären im Fernsehen war oder auch selbst die Zeitungsartikel, ich fand die allesamt irgendwie hilflos, weil sie sich so auf das Vorgestern bezogen haben. Das ist irgendwie, als könnte man so weitermachen wie bisher und müsste nur irgendwie was ändern oder den Leuten endlich erklären, dass es falsch ist, die AfD zu wählen, obwohl das doch jetzt ganz offensichtlich gescheitert ist. Also ich glaube, es wäre billig mal die Zeit, ganz neu drüber nachzudenken. Das habe ich jetzt bei Friedrich Merz so nicht festgestellt. Ich sage aber auch nochmal dazu, was ich total falsch finde, jetzt ihn zum Sündenbock zu machen.
Auf gar keinen Fall.
Ich begrüße Sie aus Magdeburg, aus der unglaublich faszinierenden Hauptstadt des deutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt.
Gott bewahre die Schweiz, ist da Magdeburg, wird jetzt noch zur Metropole. Roger Köppel zitiert Donald Trump.
Das war eine Sternstunde der Demokratie, das war ein Dammbruch. Und mir imponieren vor allem, mich beeindrucken vor allem die Sachsen-Anhalter. Das sind eigenständige Persönlichkeiten und die haben eben in voller Unabhängigkeit jetzt ein Veto, eine rote Karte eingelegt da gegen all diese politischen Eliten, die Gesundbeter und Gutmenschen, die ihnen über die letzten Monate in einer Art Monsterwelle der versuchten Bevormundung haben einreden wollen, dass sie alles machen dürfen, alles, nur etwas nicht. Nämlich dieser verteufelten Oppositionspartei ihre Stimme zu geben.
Für dieses Andienen Ulrich Siegmund mindestens die Staatsbürgerschaft, die besondere Sachsen-Anhalts und eine Ausfahrt mit der Simson für Roger Köppel.
Was wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt?
Nicht aufregend, ein wenig Macht sortiert sich neu, neue Männerfreundschaften werden gebildet. Der fischig-salzige Duft des Opportunismus. Da sind wir am Mittwoch, 9. September 2026. Die kleine Audiodatei Radio Macherbuch, apropos Donald Trump.
Wir warnen Sie, folgende Bilder können verstörend werden.
Danke, beste Svetlana, wie gut, dass ich den Schutzstirn dabei habe.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
So ist es leider. Die Husi-Miliz greift Saudi-Arabien an. Die Tagesschau fragt, stünde man nah an einem voll entflammten Krieg? Die USA zerstören 5 iranische Öltanker. Das wäre Vergeltung für frühere iranische Attacken gewesen. Der Iran reagiert mit Raketenangriffen auf US-Militärstützpunkte in Jordanien. IRNA, die iranische Nachrichtenagentur zu allem. Der Iran ist auf dem Weg der aktiven Abschreckung, neue Verteidigungsdoktrin mit neuen Instrumenten. Vorgestellt die ballistische Rakete Qasem Basir. Der stellvertretende Kommandeur der Revolutionsgarde gibt bekannt, die Straße von Hormuz ist fest unter der Kontrolle der Krieger des Islam.
Also Trumpy Boy sagt, Tamam, wenn ihr zumacht Straße, ich mache eure Zuhe-Straße mehr
gestern zu. Gestern Tankstelle gesehen. 2,45 Euro der Diesel. Präsident Pezeshkian zu Donald Trump. Wir werden den Widerstand fortsetzen, bis die Aggressoren vollständig bereuen. Der türkische Präsident Erdogan. Die ganze Welt wird den Preis für den Krieg gegen den Iran zahlen. Die Marine der Islamischen Revolutionsgarde gab in einer Erklärung die Erbeutung eines intelligenten Unterseeboots des US-amerikanischen Feindes in der Straße von Hormuz bekannt. Dieses verfügt über die modernste Unterwassertechnologie der Welt, wurde 2025 an die Originalton-Flotte der terroristischen US-amerikanischen Armee ausgeliefert. Das Unterseeboot besitzt nun der Iran. Bilder werden in den kommenden Stunden veröffentlicht. Soweit Irina, wir sind gespannt. Tagesschau hat das noch nicht drin, dafür aber was anderes, was der gehobene Verschwörungstheoretiker eigentlich schon kurz nach dem 7. Oktober 2023 wusste, übrigens auch mit der Quelle Haaretz, die damals schon genannt wurde, Warnungen vor dem Hamas-Überfall sollen ignoriert sein. Nun eine weitere Enthüllung. Er habe Israels Sicherheitschefs nicht informiert. Tagesschau fügt zur Haaretz linksliberal bei. Mehrere Gespräche soll es mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed, gegeben haben. Bin Zayed habe Netanyahu gedrängt, die Warnung ernst zu nehmen. Dieser habe gelassen reagiert. Gefahr drohe eher aus dem besetzten Westjordanland als aus dem Gazastreifen. Es gab keine Sondersitzungen und dann eben den 7. Oktober. Aus dem Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate gibt es nun eine Erklärung, die nichts bestätigt, aber auch nichts dementiert. Spielen die Wahlen eine Rolle für die Opposition, kommt der Bericht zur rechten Zeit. Die israelische Öffentlichkeit, so schalt es, habe ein Recht zu erfahren, was am 7. Oktober geschehen ist. Die Hamas warnt nun wieder Israel vor einer Militäroperation in Nordjerusalem. Großbritannien will ein Handelsverbot für Waren aus völkerrechtswidrigen israelischen Siedlungen im Westjordanland verhängen. Sehr erwartbar fordert Innenminister Itamar Ben-Gvir, ich zitiere, Irina, Iran des zionistischen Regimes, die Schließung des britischen Konsulats in Jerusalem. Der serbische Premier Aleksandar Vučić kündigt die Parlamentswahl für Ende Oktober an. Das Ganze im staatlichen Fernsehsender RTS. Donald Trump kündigt ein Einfuhrverbot für kanadische Waren an, genannt von der Tagesschau Milchprodukte, Alkohol und Motorräder. Und noch an die Front.
Give us a credit.
Donald Trump telefonierte angeregt mit Wladimir Putin, genannt eine mögliche Wiederannäherung an die USA. So die Tagesschau. Und was machen wir? Boris Pistorius, SPD.
Das ist richtig.
Verspricht mehr Waffen. Sexualisiertes Fehlverhalten, Bericht Tagesschau. Fast 2000 Verdachtsfälle bei der Bundeswehr. Am Schwanz spielend gegen den Mongolensturm. Ich fühle mich prächtig unterhalten. Es schwurbeln vereint öffentlich-rechtlich NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung.
Keinen MDR mehr in Sachsen-Anhalt. Und damit auch kein MDR Sachsen-Anhalt heute. Das könnte passieren.
Das wäre wahrhaftig viel ratsamer.
Herzlich willkommen im meteorologischen Herbst 2026.
Viele Wolken, Regen, im Norden Sonne, Wolken, deutlich kühler, 15 bis 23 Grad. Nachts geht es partiell Richtung Gefrierpunkt, im Norden wechselhafter als im Süden, windig und kühler wird es.
Es war wieder einmal eine sehr gute Sendung. Danke. Europe's Alternative Music. Radio Marabu.